Sind wir immer sicher, die richtige Entscheidung zu treffen? Erst recht in einer Notsituation? Ein Bagatellunfall wird plötzlich zu einer lebensbedrohlichen Situation. Über eine Wanderung mit Folgen. Sebastian Nachbar, die Wanderin vom Rauschberg. Es gibt Berge, die haben einen Nimbus, sagt Sebastian Nachbar. Die ziehen einen an, weil etwas Besonderes um sie ist. Und es gibt Berge ohne Nimbus, so wie der Rauschberg, östlich von Ruhpolding. Er ist mit seinen 1670 Metern nicht sonderlich hoch. Er ist nicht besonders steil. Aber der Rauschberg hat eine Seilbahn. Und weil eine Seilbahn hochführt, ist er ein Magnet, der viele Menschen anzieht. Nicht in der Saison, nicht bloß Wanderer, sondern auch Skitourengeher, Biker, Drachen- und Gleitschirmflieger. Und weil Berge wie er Magneten sind? Darum muss die Bergwacht an einem nicht sonderlich schwierigen Berg wie dem Rauschberg erstaunlich oft zu Einsätzen ausrücken. Und dies das ganze Jahr über. So wie im späten Oktober 2017. Es ist ein kalter, doch sonniger Spätsommertag. Ein Ehepaar, um die 60, Urlaubsgäste in Ruhpolding, fährt mit der Gondel zur Rauschberg-Bergstation, um von dort die 2,5 Stunden lange Wanderung hinunter zur Talstation am Taubensee zu unternehmen. Die Nachmittagssonne scheint warm auf den Gipfel und die Südseite des Berges, an der die Route zunächst flach entlangführt. Die beiden sind schon eine gute Stunde unterwegs, als der Weg sich verengt und ein kurzes Stück etwas steiler durch Absturzgelände führt. Von ihrer 2,5 Stunden langen Tour hat das Paar etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt, als die Wanderin genau an dieser Steilstelle mit dem Fuß so unglücklich umknickt, dass sie sich schwer am Sprunggelenk verletzt. Sie ist nicht mehr in der Lage, auch nur einen Schritt zu gehen. Ihr Partner beschließt, rasch Hilfe zu holen. Von der Unglücksstelle haben sie bereits Sicht hinunter auf die Häuser Ruhpoldings. Sie hören den Autolärm der unten entlang führenden Bundesstraße 305. Sie haben kein Handy dabei. Weil außer ihnen an diesem Oktobernachmittag niemand mehr unterwegs ist, beschließt der Mann, weil es ihm das Sicherste scheint, zurück zur Bergstation zu gehen. Er kennt ja jetzt den Weg nach oben. Vielleicht erscheint ihm das vor ihm liegende Steilstück nach unten, in dem der Unfall geschah, zu riskant. Er versorgt seine am Boden liegende Partnerin so gut es geht mit Kleidung aus seinem Rucksack und etwas zu trinken. Es ist weit nach 3:30, als der Mann seine Partnerin im Steilstück verlässt und nach oben aufbricht. Die Herbstsonne verliert allmählich ihre Kraft am Berg. Die Schatten werden länger und die Kälte, die am Morgen geherrscht hatte, kehrt über dem Berg zurück. Der Mann beeilt sich, den bekannten Weg zur Bergstation zurückzulegen. Er ist kein schneller Geher, doch er erreicht die Bergstation außer Atem, jedoch wohlbehalten, gegen 3:45. Doch bei der Bergbahn ist seit wenigen Tagen der Winterfahrplan in Kraft. Die letzte Gondel hat die Bergstation einige Minuten zuvor pünktlich um 16 Uhr verlassen. Als er an die Türen klopft, öffnet niemand mehr. Die Bergstation liegt verlassen wie der Berg. Der Wanderer begreift schmerzlich, dass er seinen Weg umsonst gemacht hat, dass er hier die dringend für seine Partnerin benötigte Hilfe keinesfalls finden wird, dass er allein ist, so allein wie seine Partnerin, an die er denkt. Er sieht sie in Gedanken, wie sie ihm von ihrem Liegeplatz am schmalen Steig zwischen den Bäumen hilflos nachsah. Auch im daneben liegenden Gasthaus, dem Rauschberghaus, ist niemand mehr. Als der Wanderer an Fenster klopft und an Türen schlägt, antwortet an diesem Donnerstag niemand. Es ist gegen 17 Uhr. Die Schatten sind länger geworden oben auf dem Rauschberg. Er überdenkt seine Lage. Zurück zu seiner Partnerin? Und von dort den Abstieg zum Auto? Und von da in den Ort? Das hätte den Vorteil, dass er auf dem Weg nach der Verunglückten sehen, sie informieren könnte. Doch der Gedanke an das schwierig zu gehende Steilstück ist ihm jetzt, wo das Tageslicht bald ganz verschwunden und die Nacht anbrechen wird, noch weniger geheuer als am Nachmittag. Er irrt ein Stück des Weges zurück Richtung Unglücksort. Doch statt vom Rauschberggipfel, wie ursprünglich geplant, im Uhrzeigersinn in 2¼ Stunden abzusteigen, wendet er sich in seiner Not nach Osten, wo genau entgegengesetzt eine alte Fahrstraße hinunterführt. Die Kienbergabfahrt wurde vor vielen Jahren von Skifahrern benutzt und führt genau im Gegenuhrzeigersinn und im weiten Bogen östlich und nördlich um den Rauschberg herum nach Ruhpolding. Der Wanderer ist sich nicht bewusst, dass er jetzt den weitaus längeren Weg gewählt hat. Er ist Feriengast und nicht ortskundig. Er sieht die scheinbar gut gangbare Straße und schlägt diesen Weg ein, nicht ahnend, dass auf der Nordseite die Nacht und die Kälte noch schneller kommen werden, weil er von jetzt an im Schatten des Rauschberges unterwegs sein wird. Doch er hat das Gefühl, das Richtige zu tun und beeilt sich voranzukommen. Wahrscheinlich denkt er fortwährend an seine Partnerin, die er vor bald 3 Stunden, als die Sonne noch schien, auf dem schmalen Felsweg im Steilstück zurücklassen musste. Wie es ihr wohl geht? Allein dort oben, wo es ebenfalls gerade dunkel wird? Die Autos unten im Tal fahren zum Greifen nah vorbei, wie Spielzeuge. Sie kann sie sehen vom Felsboden, auf dem sie liegt, wie die Fahrzeuge ihre Lichter anschalten, wie die Dämmerung sinkt und ihr die in Ruhpolding anspringende Straßenbeleuchtung unmissverständlich sagt, dass es nun dunkler werden wird und kälter, mit jeder Minute. Der Mann beeilt sich. Eigentlich ist er am Ende seiner Kräfte, doch so müde er auch sein mag. Die Sorge treibt ihn weiter die unbeleuchtete Forststraße hinunter, die nun in engen Kehren um den Berg führt. Wo er genau ist, kann er nicht sagen. Er weiß nur, dass es jetzt nach Stunden kein Zurück mehr gibt, dass er weitergehen muss Richtung Tal, so lange, bis er irgendwo wieder auf Licht trifft. Kuhnacht ist es im Schatten des Rauschbergs. Kein Licht nirgendwo. Er stolpert durch die Nacht einfach weiter. 2 Stunden später, nach 20 Uhr, hat er gerade den halben Weg um den Berg zurückgelegt. Da sieht er den grellen Schein 2 Autoscheinwerfer langsam durch die Bäume gleiten. Die Lichter kommen näher. Ein Förster, dem der einsame nächtliche Wanderer mit dem verzweifelten Ausdruck im Gesicht merkwürdig vorkommt, hält an und kurbelt die Seitenscheibe herunter. Um 20.38 Uhr löst die Bergwacht Ruhpolding unmittelbar nach dem Anruf des Försters vom Rauschberg Alarm aus. Die verunglückte Wanderin liegt nun seit mehr als 5,5 Stunden einsam im Gelände. Mehr als 2,5 Stunden davon allein auf den Steinen in der kalten Nacht. Mit Unterkühlung ist zu rechnen. Wie so oft ist jemand losgelaufen bei 15 bis 20 Grad, Sonnenschein mit der Ausrüstung, die zu diesem Wetter eben passt. Aber keinesfalls mit mehr. Die Bergretter wissen in diesem Moment nur vage von einer Beinverletzung. Sollte es ein ausgerenktes Sprunggelenk sein, tut Eile Not. In diesem Fall kann Gewebe absterben, weil Blutgefäße und Nervenbahnen an dieser sensiblen Stelle des Bewegungsapparates durch die Verletzung abgequetscht werden. Der Fuß der Verletzten könnte absterben. Hinzu kommt, dass die Position der Wanderin nicht klar ist. Wo genau liegt sie? Kann sie abstürzen? Können die Retter abstürzen? Wie bekommt man die Verletzte aus dem Steilstück? Routinemäßig telefoniert die Einsatzleitung der Bergwacht nach dem Alarm erst einmal mit dem Melder, dem Förster, der das Telefon an den Partner der Verletzten reicht. Die Beschreibung des Steilhangs und des Blicks hinunter zur Talstation lässt keine Zweifel aufkommen. Auf die Retter kommt eine schwierige Bergung zu. Dies zu wissen spart Zeit. Denn sie können ihre Ausrüstung jetzt darauf ausrichten. Und auf das dortige Gelände. Der Unfall ereignete sich zwar auf der einfachen Abstiegsroute, aber im einzigen Abschnitt, in dem eine Rettungsaktion tatsächlich schwierig werden könnte. Eben im Steilstück, dem kurzen Stück des Weges, das durch Absturzgelände führt. Die ersten machen sich im Einsatzfahrzeug auf den Weg, den wenige Minuten vor ihnen der Förster mit seinem Fahrgast um den Rauschberg herumgenommen hat. Von Süden so weit wie möglich die Straße hinauf. Und dann 20 Minuten zu Fuß hinüber ins Absturzgelände. Als Sebastian Nachbar zusammen mit einem Bergwachtsanitäter bei der Frau eintrifft, ist es 21.20 Uhr. Das Gelände ist tatsächlich die schwierigste Stelle, die man sich für eine Bergung aussuchen kann. Hätte man einen Rucksack dort abgestellt, wäre er den Berghang hinuntergekugelt. Die Bergretter müssen ihre Rucksäcke an dieser Stelle mit Seilen sichern. Wenige Minuten zuvor ist der Förster bei der Verletzten angekommen, hat sie mit einer groben Decke versorgt. Als die beiden Bergwachtmänner sie erreichen, ist sie apathisch, sehr erschöpft und angespannt. Sie weiß, dass sie weitwund ist, weiß um ihre gefährdete, hilflose Lage im Steilhang. Ein Schmerzenslaut entfährt ihr, als sich die Helfer daran machen, sie zu sichern und ihr schnellstens Wärme zu bringen, um dann das verletzte Sprunggelenk zu untersuchen. Es muss tatsächlich schleunigst versorgt werden, doch die Helfer wissen, dass sie der Frau nun wehtun müssen. Ein Rettungsassistent darf zu diesem Zeitpunkt noch kein Schmerzmittel verabreichen. Noch. Denn erst ab 2018 wird es nach entsprechender Qualifikation erlaubt sein. Noch ist dies nur dem Notarzt gestattet. Aber unter den Ersthelfern ist keiner Notarzt. Nur einer von ihnen ist Rettungsassistent. Er ist so erfahren, dass er sofort sieht, dass das Sprunggelenk nicht ausgerenkt, sondern wahrscheinlich gebrochen ist und mit einer Vakuumschiene fixiert werden muss. Ein schmerzhafter Vorgang. Sie besprechen ihr Vorgehen mit der Frau, die versteht und ihr okay gibt. Hätte sie das verweigert, hätte sich die Rettung durch das Warten auf den Notarzt mit dem Schmerzmittel weiter verzögert. Doch der Griff gelingt, Abhilfe schaffen durch Zug auf den Fuß und Entlastung des Gelenks. Geübt haben sollte man das, bevor man es anwendet. Die Schmerzen werden leichter, als die beiden Retter den verletzten Fuß fixiert haben. In der Zwischenzeit treffen weitere Retter ein, die den Unfallort mit Seilen für die Bergung sichern. Sie heben die Frau in eine einrädrige Gebirgstrage. Und dann beginnt der komplizierteste Teil der Bergung, das Wegstück aus dem Absturzgelände. Das ist das, was für einen Patienten wirklich schmerzhaft sein kann. Wenn du als Retter Angst haben musst, selber abzustürzen, dann wird es manchmal schmerzhaft. Doch die Frau war tapfer. Für den Weg, den ein geübter Wanderer in 20 Minuten geht, brauchten wir mit der Trage eine Stunde. Das sagt genug darüber aus, wie schwierig es war. Doch die Wanderin biss die Zähne zusammen. Erst als wir sie ins Auto gehoben hatten, fiel die Anspannung von ihr ab und sie jammerte ein wenig. Das war alles. Für mich ist immer wieder überraschend, wie Menschen in Grenzsituationen reagieren. Was in einer Krisensituation abläuft in einem Menschen, kann niemand sagen. Einen klaren Kopf zu bewahren, dies zeichnet ausgewählte Menschen aus. Das kann nicht jeder. Solche Menschen werden dann Krisenmanager. Niemand kann sagen, wie er in einer Krisensituation, die ihn selber betrifft, reagiert. Bei einem Unfall, einem technischen Unglück, einer Entbindung, einem Börsencrash. Selbst Professionelle können nicht sagen, wie sie in so einer Situation reagieren. Unfälle passieren. Katastrophen auch. Und Unfälle entstehen, weil eins zum anderen kommt und mindestens drei Dinge gleichzeitig schiefgehen. Irgendwas passiert unvorhergesehen. Es kann noch so klein sein. Es bringt dich aus der Spur. Und schon triffst du Entscheidungen, die dich noch weiter wegbringen aus der Spur. Was heute anders ist als früher, ist das reflexhafte Vorwurfsgebell, auf das man vor allem in den sogenannten sozialen Medien trifft. Vor dem Tablet, vom häuslichen Sofa aus, ist die Neigung groß, ganz schnell mit dem Finger auf einen anderen zu zeigen und zu sagen, wie konnte der bloß? Doch wir sind Retter, keine Richter. Der Wanderer? Er hat sein Bestes in dieser Situation gegeben. Er wusste nicht, wo er war. Er hatte keine Übersicht am Berg. Er saß im Wald. Er wusste es nicht besser. Er hat reagiert, wie eben jemand in einer Grenzsituation reagiert. Die Wanderin vom Rauschberg? Ein Jahr später stand sie plötzlich vor uns, bei Bereitschaftsabend auf der Wache. Ich komme gerade zur Tür rein, ziehe meine Jacke aus, hole mir etwas zu trinken. Da sagt eine Frau leise in einem Akzent, den ich schon mal hörte, zu mir, Dieses Gesicht kenne ich. Sie sagte wenig, aber ihr Gesicht drückte Dankbarkeit aus. Sie hat ein Jahr gebraucht, bis sie wieder gehen konnte. Und während sie mir das erzählte, begann sie zu weinen, dass das Warten das Schlimmste für sie war. Das Warten, ob überhaupt jemand zu ihr käme. Dass wir dann kamen, da waren und sie geholt haben. Sie hörten Thomas Käsbohrer Am Berg. Bergretter über ihre dramatischsten Stunden. Gesprochen von Günter Schosböck. Erschienen bei Mille Marie.